Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben und Impulse erarbeiten, ja, damit wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job to be Done und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gehe bitte auf ojtbd.de und unterstütze unsere Arbeit. Wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, machen wir nicht nur diesen Podcast, wir setzen uns konkret ein für gesellschaftliche Themen wie Hate Speech beispielsweise. Wir setzen uns ein, gerade in Zeiten der Krise, für soziale Projekte, dass sich Menschen untereinander stärken, Stichwort Mental Health, Selbstwirksamkeit, machen viel Soziales und wie gesagt, unter ojtbd.de gibt es mehr Informationen dazu und bitte unterstütze unsere Arbeit.
Guten Abend, Johannes. Mein Name ist Sascha Stoltenow. Ich bin Kommunikationsberater, Partner bei der Agentur Script Communications in Frankfurt, bin Familienvater, wir haben 3 Kinder. Und bevor ich Kommunikationsberater war, war ich 12 Jahre lang Offizier der Bundeswehr, unter anderem Fallschirmjäger und Kommunikationsmensch. Und ich sage immer, die Auslandspropaganda, das hört die Bundeswehr nicht gerne. Aber das ist letztendlich das, was drin war.
Eine sehr, sehr spannende Historie und Hintergrund, den du da mitbringst, Sascha. Und das passt auch sehr gut zu der Herausforderung, zu der Fragestellung, der wir uns jetzt widmen. Und zwar, wir leben weiter in der Zeit von Corona, eine Situation, wo unglaublich viele Menschen sich Fragen stellen, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meine Arbeit, als auch den Bedarf haben, miteinander sich auszutauschen, Orientierung, Hilfe zu finden. Und eine Beobachtung in dieser Zeit ist gleichzeitig bei diesem erhöhten, ich sag mal, Dialogbedürfnis, dass es aber auch ganz, ganz schnell passieren kann, dass die Emotionen hochschießen und auf Social Media und man unglaubliche Anspannungen auch hat in diesem Zusammenhang. Also dass es sehr, sehr schnell stressig wird. Also ich habe persönlich zum Beispiel in der Corona-Zeit mehrfach Morddrohungen erhalten. Auch das war für mich neu, sehr erschreckend. Aber es muss gar nicht so weit gehen. Es ist oftmals wirklich dann auch so der Eindruck, wow, jetzt wird's gerade hitzig und gerade auch so damit zurück übersetzt wieder für jeden Einzelnen von uns als Nutzer, der und als Mensch, der durchgeht durch diese Corona-Krise, die Frage sozusagen, wie nutze ich soziale Medien, um mich gut zu informieren, um mich gut auszutauschen, beziehungsweise auch in diesem Zusammenhang vielleicht auch gewisse Zeichen zu setzen in dieser Welt oder auch meine Grenzen zu setzen in dieser Zeit, gerade wo es dann hitzig wird, wo macht es Sinn auch einzustehen für Dinge, beziehungsweise wo macht es Sinn, vielleicht dann auch auszusteigen aus Dingen, in dem Sinne, weil ich will ja nicht, dass es mir selber danach nochmal schlechter geht. So, also quasi, ich sag mal, unsere Herausforderung ist eine Art Betriebsanleitung für die Nutzer in diesem Zusammenhang. Wie setzt man die sozialen Medien gerade in dieser Corona-Krise, wo sie so viel zuspitzt, ein, um gesund durchzugehen? Magst du anfangen?
Ja, wir überlegen ja jetzt wirklich komplett ergebnisoffen und auch vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage, die du treffend formuliert hast, sind mir 2 Gedanken gekommen. Der eine Gedanke ist, dass wir Uneindeutigkeit, Ambivalenz, Ambiguität unheimlich schlecht aushalten und soziale Medien uns quasi auch noch in ihrer Kürze, in ihrer Geschwindigkeit ein Stück weit dazu zwingen, sehr pointiert zu sein und sehr eindeutig und sehr schnell in Freund-Feind zu unterscheiden. Und der andere Gedanke ist, dass wir selbst ja eigentlich die Medien sind, wie wir unsere Gedanken verfassen und wir gerade unglaublich unter Stress sind und die Kommunikation vielleicht gar nicht so stark auf Verständigung, auch mit anderen Überzeugungen und anderen Gedanken ausgerichtet ist, sondern ganz stark auf eine Bestätigung. Und so können wir uns ja mit Hilfe der sozialen Medien als Teil unserer Identität einen Resonanzraum bauen, in dem ich A, Eindeutigkeit herstelle und B, Gemeinsamkeit mit einer Gruppe herstellen kann, die dann so grob denkt, was ich auch denke.
Das finde ich jetzt, hatte schon sehr, sehr spannende Aspekte, die du sagst, weil letztlich, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, es gibt die Möglichkeit, Gemeinsamkeit herzustellen, ja, sich zu finden. Du hast auch Resonanzraum gesagt. Es ist auf der anderen Seite aber auch möglich, dass es in eine gewisse Spaltung geht, dass es auch in einen, du hast gesagt, sehr, sehr verkürzte Kommunikation letztlich passiert, die auch Dinge gar nicht liefern kann.
Ja. Ja, und das ist, ich würde sagen, muss mir immer die Frage stellen, in welcher Rolle agiere ich jetzt eigentlich gerade? Ich habe ja unheimlich viele Rollen, berufliche, private und auch im beruflichen Kontext unterschiedliche. Und bei einem Social Media Profil, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook, sei es auf Instagram, da ist ja für das Publikum gar nicht erkennbar so stark, in welcher Rolle dann derjenige, der diesen Account betreibt, agiert. Und das fällt mir jetzt auch vor dem Hintergrund der Frage auf, dass Irritationen immer dann entstehen, wenn ich so auch ein bisschen meine Rollen vermische und das dann auch das Publikum als unangemessen wahrnimmt oder diejenigen, die dann zugucken. Also insofern, wenn mich meine Eitelkeit dazu treibt, möglichst ambivalente Tweets zu schreiben, die man so oder so lesen kann, dann nehme ich bewusst in Kauf, dass mich Menschen missverstehen, die dann quasi aus ihrer Rolle oder Perspektive dann darauf eben nicht so reagieren, dass sie beide Lesarten oder mehrere Lesarten möglich machen, sondern eine, die gerade zu ihrem Programm passt.
Also da ist sozusagen, um es jetzt nochmal wiederzuspiegeln, du triffst eine Entscheidung, wie du, sozusagen, welche Funktion nimmst du ein, welches Spiel spielst du? Ja. Ja? Und dann ist auch auf der anderen Seite die Frage, natürlich jemand, der das liest, der spielt genauso sein Spiel, hat genauso seine Rolle. So. Und es ist dann auch in dieser Verkürzung und in dieser Schnelligkeit, gerade zum Beispiel auch zugespitzt auf Twitter, vielleicht auch so, dass dieses Nachfragen, wie meinst du denn das oder aus welcher Rolle heraus sprichst du denn gerade, wie wir beide jetzt sozusagen hier miteinander reden können, uns hören, oftmals wegfällt.
Ja, und dann teilweise, ich mache dann auch anderen gar nicht diese Rolle transparent, sondern sozusagen, naja, ich würde mich nicht sagen, ich sonne mich darin, aber manchmal ist es dann halt schon so, dass ich denke, ach, das ist ja, die mich kennen, werden mich schon verstehen. Und ich habe jetzt auch gar keine Lust, mich anderen Leuten noch zu erklären. Und das ist natürlich in so einer Stresssituation, muss ich mir dann natürlich die Frage stellen, warum schreibe ich es dann überhaupt? Weil die mich kennen, können mich ja eh gut leiden. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich diese Sachen einfach aufschreibe. Also oder auch ja. Öffentlich aufschreibe, keine Ahnung.
Auch der Gedanke ist sehr, sehr spannend, weil also wir sind ja auch beide auch auf Twitter und ich habe zum Beispiel für mich erlebt, wie du sagst, Gedanken, ja, gerade als Twitter noch die weniger Zeichen hatte, die 140, dass es mir geholfen hat, so ganz schnell Gedanken mal runterzuschreiben. So, ja, und dass das halt, ich habe damit quasi Twitter auch eine Funktion gegeben, mal runterschreiben, dann weiß ich auch, wo sie abgespeichert sind und ich kriege eine schnelle Resonanz. sozusagen. Aber wenn ich das für mich quasi vom Sinn, vom Zweck her gar nicht klar gezogen hätte, hätte ich mir auch die ewig lang sowieso die Frage gestellt, warum mache ich denn das so letztlich? Oder ja, oder warum schreibe ich denn das gerade so? Ich erzähle es jetzt in dieser Länge gerade, weil ich glaube, dass wir dann auch ganz oft dazu neigen, uns gewisse Fragen gar nicht zu stellen, so wie du gerade gesagt hast. Warum schreibe ich denn das eigentlich?
Ja. Ja, es ist auch, wenn ich auf Konferenzen bin oder war früher, wie vor Corona,
ja,
habe ich sozusagen, nehme ich Impulse der Sprecherinnen oder auf und vertwitter das einfach auch für mich, um Notizen zu machen. Und ich habe sehr häufig von anderen Menschen gespiegelt bekommen, wieso schreibst du eigentlich so viel und hast du überhaupt mitbekommen, was die Sprecherin dort gesagt hat? Und ich sagte, ja, natürlich habe ich das mitbekommen und ob ich jetzt nun auf einen Papierblog schreibe oder das in Twitter reinschreibe, dann schreibe ich lieber in Twitter, weil ich dann zum einen meiner Umwelt noch etwas mitteile und tatsächlich, wie du das vorhin gesagt hast, dazu dann auch noch weitere Impulse bekommen kann. Nicht muss, aber kann. Und jetzt bin ich dort in der Rolle als Konferenzbesucher. Jetzt bin ich in unterschiedlichsten Rollen und das ist jetzt insofern für mich schon ein erstes Zwischenergebnis dieses Designprozesses, den du da angelegt hast, dass es natürlich total verwirrend ist, wenn ich aus unterschiedlichen Rollen, dann twitter ich morgens beim Frühstück irgendwas so in der Rolle als ich bin jetzt zu Hause und Familienmensch, dann im Weg zur Bahn irgendwas, weil ich mich mit Menschen über Fahrradfahren unterhalten, dann bin ich da der Radfahrer, im Büro bin ich dann der Kommunikationsberater, aber zwischendrin bin ich dann der ehemalige Soldat, der ich war und äußere mich zu irgendwelchen geostrategischen Themen oder Krieg. Und dann bin ich dann irgendwann derjenige, der mal einen positiven Corona-Test hatte und Corona-Gegner blöd findet und so weiter und so fort. Und diese Rollen, derer gibt es so viele und die wechseln sich so schnell ab. Und das ist, glaube ich, für das Publikum auch gar nicht mehr nachvollziehbar.
Absolut. Also das ist... Ich glaube, das geht so fließend ineinander über, gerade auch in dieser Realität von Corona, die wir haben mit Homeoffice und Homeschooling, um das mal so als Überschriften zu nennen. Ich glaube ja auch, dass die größte Herausforderung, die wir in dieser Zeit jetzt gerade haben, oder mit die größte ist, wie vereinbare ich meine unterschiedlichen Rollen beruflich, familiär, als auch, wie macht das meine Frau, wie machen das meine Kinder, das alles immer passend zu kriegen und dass das gut ineinander greift. Also ich glaube, dass jeder von uns diese Herausforderung hat und letztlich dann auch zurückgespielt auf, wie agiere ich, wenn ich auf Social aktiv bin, es durchaus passieren kann, dass man auch da aus völlig anderen Lebenssituationen und Rollen heraus kommuniziert und allein dadurch für manche schon eine Irritation entstehen kann.
Ja, das ist eigentlich auch, weißt du, und manchmal treffen zwei Menschen, so wie wir beide, in einem bestimmten Setting, in einer bestimmten Rolle aufeinander und dann ist das wie 2D-Züge, die aufeinander zurasen und crashen, während wir in einem nur leicht veränderten Setting und wir in einer ganz anderen Rolle wunderbar sozusagen parallel und ganz elegant durch die Landschaft gefahren werden.
Absolut. Ja. Und um da anzudocken mit dem Setting, man kann aufeinander prallen und in einem anderen Setting da harmonisch nebeneinander ziehen, mache ich jetzt auch hier was gerade live für die Zuhörer. Es ist nämlich, und ich beschreibe es jetzt tatsächlich ausführlich, weil es mir auch wirklich persönlich wichtig ist. Ich habe Sascha, mit dem ich hier diese Design-Hacking-Session, Our Job to be Done, mache, vor drei Jahren rund auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen blockiert. Ich habe das damals gemacht. Es hat sich auch angefühlt, wie wenn was aufeinander prallt. Und parallel war für alle Beteiligten auch anstrengend. Es gibt aber parallel dazu eine ganz andere Ebene, und die ist, dass wir sehr viele gemeinsame Menschen haben, die jeden Einzelnen von uns beiden schätzen und die auch ganz, ganz deutlich signalisiert haben, ihr seid beide wunderbare Menschen und es wäre, ihr solltet euch mal zusammensetzen und so weiter. Und das ist auch tatsächlich dann passiert, genau auf diesem Weg, in dem Zusammenhang auch großes Dankeschön, die Betroffenen, was betroffen ist ein schwieriges Wort, diese Menschen wissen schon, dass sie gemeint sind. Und was ich jetzt hier gerade live mache, ist, ich gehe jetzt hier gerade auf Twitter und ich entsperre jetzt, hätte ich schon längst machen können, aber ich dachte mir einfach, es ist schön, wenn ich es jetzt mit reinnehme. Ich entsperre jetzt gerade live sozusagen dich, lieber Sascha, und mache das dann danach auch auf allen anderen Kanälen. Und freue mich sehr, dass wir diese Möglichkeit haben, uns nach dieser Irritation, diesem Zusammenprall wirklich kennenzulernen und jetzt erst recht was zusammen zu designen. So.
Ja, vielen Dank, Johannes. Und ich glaube, weil wir ja auch fragen, wie gehen wir mit bestimmten Situationen um? Und ich glaube, dass wenn Menschen so eine Situation miteinander erleben, wie wir sie erlebt haben, dann ist es absolut legitim, dass einer oder auch beide sagen, der andere tut mir jetzt gerade nicht gut, auch in diesen Social Media. Und dann ist jemanden zu blocken einfach eine Sozialtechnik, die dabei hilft, die eigene, sag ich mal, Psychohygiene zu pflegen. Und das ist absolut legitim. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch gelernt habe, mit den meisten, mit denen ich mich auch schon mal richtig gestritten habe, wenn das jetzt keine komplett selten verqueren ideologischen Gründe sind, bin ich grundsätzlich auch immer offen, und deshalb finde ich auch diese Heilung, die jetzt über diese gemeinsamen Bekannten gekommen ist, ist deshalb auch möglich, weil wir dann auch zugelassen haben, dass wir mal uns anhören, was andere dann jeweils in uns sehen und dann sich sehr wahrscheinlich gewundert haben, warum streitet ihr nochmal?
es ist tatsächlich ein Geschenk, was da passiert ist, bereits, also weil ich darf auch verraten, wir haben natürlich vor dieser Session jetzt schon eine Weile lang auch Kontakt gehabt, Sascha und ich. Gleichzeitig liegt das 3 Jahre zurück und es hat irgendwie nie geklappt mit einem Treffen. Und es war für mich in diesem Zusammenhang, ich habe da sofort drauf vertraut, auch als gemeinsame Bekannte gesagt haben, nein, ihr müsst euch einfach mal treffen. Das ist einfach, ihr habt sogar so viel gemeinsam und so weiter. Und ich finde, gerade eben, wenn wir jetzt in diesem Design- oder Hacking-Prozess drin sind, wenn wir vorher dieses Bild hatten von aneinander vorbeireden, ja, dieses Bild hatten von, gerade in einer zugespitzten Situation auf Social, wie der Corona-Krise, wie es alles eng werden kann, glaube ich, ist es einfach, wie du sagst, sehr, sehr heilsam auch, und deswegen habe ich es hier einfach mit reingenommen, dass es auch anders geht, ja, dass ich es auch entspannen darf, dass ich auch als Johannes, ich den Horizont erweitern darf und darauf vertrauen darf, dass eine gemeinsame Freundin von uns, zum Beispiel Magdalena Rogel, jetzt spreche ich es aus, oder Christiane Wisbeck und Vera Schneefolk dann sagen, ihr passt sogar so sehr gut zusammen, dass ich darauf vertraue, als auch diese Schritte dann zu tun. Es dauert zwar, bis man sich trifft, aber es macht total Sinn, darauf zu vertrauen. Und ich glaube, deswegen ist diese Heilungschance einfach so wichtig.
Ja, und also was ich für mich sozusagen weiß, ich bin in manchen Diskussionen einfach knallhart, ich würde sagen zu hart, weil ich sehr stark zwischen Rolle und mir trenne. Das, also Also ich bin jetzt auch sozusagen, wenn du dir mal so die Diskussion über die Mohammed-Karikaturen bei Charlie Hebdo anschaust, und es gibt Menschen, ja, bei denen glaube ich, dass sie in ihren religiösen Gefühlen verletzt werden, und zwar in egal in welche Richtung, oder Menschen, die du mit bestimmten Formulierungen so erregen kannst und beleidigen kannst, dass sie sich nicht unter Kontrolle haben. Und quasi das ist bei mir nicht möglich. Also ich bin getaufter Christ und sozusagen habe einen nicht ganz kompatiblen Glauben mit dem, was so die Kirche lebt, oder eine eigene Interpretation dessen, aber es ist mir systematisch nicht möglich zu verstehen, dass man sich beleidigt fühlen kann, wenn jemand Gott lästert. Und ich sage, ja, und? Ja, oder jemand, der meine Mutter beleidigt, oder so, wo ich sage, also um mich zu treffen. Natürlich gibt es Streit in Familien und all solche Sachen, und wo man sich denkt, sag mal, du hast sie nicht mehr alle. Ja, aber diese Gründe, um beleidigt und gekränkt zu sein, die quasi so im Abstrakten teilweise liegen, wo die Identität derjenigen, die darauf reagieren, offensichtlich so fragil ist, das ist mir wirklich sehr fremd. Das führt aber auch dazu, dass ich, wenn ich quasi in einer Rolle und um bestimmte Dinge ringe, dann möglicherweise vergesse, dass auf der anderen Seite ja dann auch ein Mensch ist, der in das, was er gerade tut, sehr viel Herzblut und sehr viel von seiner eigenen Persönlichkeit gelegt hat. So, und es gibt Dinge, wo ich auch sehr viel Persönlichkeit und Herzblut reinlege, und dann bin ich natürlich da auch angefasster. Aber auch das ist dann teilweise so eine Asymmetrie. Du hast vorhin das Bild auch des Spiels gebraucht, ja. Manchmal spiele ich, manchmal ist es mir bitter ernst, und wenn dann so quasi ungleiche Gegner aufeinander treffen, dann besteht die Gefahr, dass ich dann auch mehr oder weniger unabsichtlich anderen so fest auf die Füße treten, dass sie sagen, mit dem will ich nie mehr was zu tun haben.
Danke auch für die Offenheit, dass du das berichtest, dass das passieren kann. Kannst du vielleicht auch schildern, wie du, also ich habe jetzt auch berichtet, wie es bei uns, wie wir beide damit umgegangen sind, wie du es vielleicht auch sonst schon erlebt hast. Also gab es dann auch Menschen, mit denen tatsächlich, um Gottes Willen, es dann auch noch anders eskaliert hat oder so. Also einfach vielleicht auch nochmal, um transparent zu machen, ja, wenn solche Punkte erreicht sind, was passiert dann vielleicht auch da damit? Oder trauerst du dann darüber? Vielleicht noch mal einen Schritt weiter gehen auch.
Ja, also ich habe jetzt im Kontext jetzt von Corona war es so, dass ein wirklich sehr alter Freund von mir, der lange nicht auf Facebook präsent war, dann wieder auf Facebook zurück war und auf einmal wirklich so ganz obskure Dinge teilte, und ich ihn dann einfach noch fragte, ja, natürlich, und dann quasi also er argumentierte vorgeblich unter der Voraussetzung, ja, man müsse ja alle Seiten hören und dann wirklich obskure Theorien sozusagen weiter verbreitete, und ich dann einfach fragte, du musst mir einfach mal A, erklären, warum das so sein soll, und B, vor allen Dingen, was soll ich denn da für mich draus ableiten? Und diese Struktur dessen, der Dinge, die er verbreitet hat, die entsprach eindeutig der Struktur der, ich sag mal, antisemitisch geprägten Verschwörungsmythen. Da will ich dann doch schon ein klares Bekenntnis von Leuten haben, was sie dazu denken. Und das wollte er nicht geben, und irgendwann war sein Facebook-Profil gelöscht, und ich gehe davon aus, dass ihn das halt wirklich auch genervt hat, dass ich ihn da in die Rechtfertigung gezwungen habe. Aber das ist, da muss ich sagen, da steht mein Gesellschaftsbild dann entgegen. Also ohne, dass ich da beleidigend oder sowas werde. Aber wenn jemand quasi bestimmte ideologische Ansätze hat, dann soll er sie doch bitte bekennen und nicht einfach so, weißt du, so verstecken und so raunen. Ich mag raunen nicht. Ja, wenn jemand sagt, übrigens, das ist alles eine große Verschwörung von Bill Gates und wem auch immer, dann mag die Person das glauben, dann soll sie es aber auch bitte sagen. Aber nicht darauf vertrauen, dass ich nicht frage, und warum? Und vor allen Dingen, was soll ich deshalb tun? Ja.
Mhm. Das heißt auch, es ist dir wichtig, wenn wir jetzt bei diesem Raunen bleiben, sozusagen Farbe zu bekennen an gewissen Themen, die tatsächlich gesellschaftliche Relevanz haben oder die auch Haltung tangieren, sage ich mal.
Ja, das ist...
Vielleicht auch erst recht nochmal, um den Kreis zu schließen, wenn du die Menschen persönlich kennst, erst recht.
Ja, natürlich. Weil das wer da quasi anonym und irgendwelchen Käse und verbreitet, schlimm genug, dass Menschen sowas tun. Aber für mich ist das auch, wenn mir der Mensch, mit dem ich diskutiere, prinzipiell auch wichtig ist, dann will ich wissen, wo ich dran bin. Weil letztendlich ist es so, dass jemand aus einem ganz engen Kreis gewesen ist oder auch noch ist. Mal schauen, ob wir auch einen Weg der Verständigung nochmal finden. Ich habe jetzt erstmal die Nase voll. Wo ich so ein Urvertrauen brauche. Ja, also wo quasi jetzt nicht familiär, aber schon so der erste Kreis drumherum. Jemand, auf den ich mich unbedingt, selbst wenn wir gar nicht viel Kontakt haben, aber auf den ich dachte, ich könnte mich, wenn es ganz hart auf hart kommt, unbedingt verlassen. Und das ist in Frage gestellt.
Kann ich auch widerspiegeln aus meiner Erfahrung. Ich hatte, das hat sich auch ein bisschen wie so, also es hat sich sehr, ich bin sehr erschrocken und es war so ein bisschen wie ein Erwachen, oh, was passiert denn jetzt da? Wenn ich hatte jemanden, der tatsächlich in dieser Corona-Zeit angefangen hat, so Holocaust-Mythen nicht nur zu erzählen, sondern hat es denn da tatsächlich stattgefunden? Und ich fand das, also es war für mich, weil diese Person ich sogar aus meiner Schulzeit kenne, nicht viel Kontakt, aber schon immer wieder auch, die guten alten Zeiten und wann gehen wir mal kicken und so weiter. Ja. So, ja. Das war dann eher auch zwischenzeitlich so der Social-Kontakt. Und erinnerst du dich da mal? Also irgendwie sozusagen gespeichert auch als eine Person, wo eine gewisse Nähe da ist, jetzt nicht nächster Freundekreis, aber dass ich bei einer Person, wo die für mich sozusagen diese Bedeutung bislang gehabt hat, solche Dinge dann zeigen, als auch wenn ich mich dann dazu zeige, es in einen Bereich reingegangen ist, was du so als Raunen bezeichnet hast, wo stehst du denn eigentlich? Oder was wirfst du mir jetzt damit rüber? Beziehungsweise was wirfst du den Lesern meiner Beiträge mit deinem Kommentar da geradezu? Worum geht's dir hier denn jetzt eigentlich gerade? Das war für mich wirklich ein Erwachen, was mich auch schockiert hat. Und es ist tatsächlich auch so, dass, weil ich es dann eben auch, genau wie du gesagt hast, Konfrontation, also diese Fragen direkt gestellt habe im Einzelgespräch, keine Antwort bekam, dass dieser Kontakt momentan für mich ganz einfach nicht möglich ist.
Ja, ja, das ist, ich glaube, wir müssen teilweise diese Entscheidungen treffen. Wir sollten grundsätzlich immer versöhnungsbereit sein. Ich habe dann Schwierigkeiten, wenn der Pfad, den du mit der Ideologie, die du vertrittst, wenn der so, sozialdarwinistisch ist. Also wenn Menschen jetzt argumentieren, ja, lass das Virus jetzt einfach laufen und ja, dann sterben halt mal ein paar Leute. Und in der Tat könntest du dir vorstellen, eine Strategie zu fahren, die sagen nach dem Motto, ja, wir lassen jetzt mal laufen und dann sterben halt ein paar Leute. Und dann haben wir halt auf einem brutalen Weg so eine Art Herdenimmunität hergestellt. Aber das ist darwinistisch, das ist eine Welt, in der ich nicht leben will, und die wird auch dadurch nicht schöner, dass an ganz vielen anderen Stellen dieser Welt sie nicht so ist, wie wir sie uns vielleicht vorstellen. Also wenn du auf so eine Art Whataboutism stößt und dann, ja, und da sterben Menschen an Hunger und da sterben Menschen an Wassermangel und da sterben Menschen daran, und warum machen wir denn jetzt so einen Aufwand für das hier? Und wir sollten doch lieber das machen. Wo ich dann sage, nein, wir sollten beides machen. Und es ist in erster Linie für mich kein Ressourcenkonflikt, weil wir leben in einem, soweit wir wissen, geschlossenes System auf der Erde. Also wir können zwar zum Mond und auch vielleicht zum Mars fliegen, aber vom Prinzip her müssen wir das hier auf der Erde erstmal mit uns ausmachen. Und das heißt, die Allokation von materiellen und von intellektuellen Ressourcen bezieht sich erstmal auf uns. Und das ist das, was wir tun sollten. Also ich kann jetzt keine Corona-Pandemie gegen irgendeine andere Krankheit aufrechnen, zumal ich, wenn ich sie erkenne. Und die Argumente, die dann kommen, dass ja auch bei einer Grippewelle vor einigen Jahren 20 oder 40.000 Menschen gestorben sind, das ist kein Argument, das ist eine andere Kategorie. Das hat man hinterher gesehen und hinterher erkannt und war erschrocken. Und jetzt sollen wir, obwohl wir wissen, was passiert, wenn wir nicht handeln, sollen wir es zulassen? Also wie gesagt, wenn ich vorher bremsen kann bei einem Unfall, dann bremse ich vorher. Mhm. Und das ist für mich so logisch.
Das ist sehr, sehr schön, wie du es auch beschrieben hast mit dem Bild von einem Unfall bremsen. Und es ist doch logisch, wie du es gerade auch gesagt hast, weil letztlich auch das bisschen so mein Eindruck ist, naja, also im Endeffekt müssen wir doch alle gemeinsam durch diese Krise und gemeinsam mit dieser Krankheit, Epidemie fertig werden. Und also muss doch eigentlich auch die Frage sein, was gilt es für jeden uns sozusagen zu tun? Was ist denn eben eigentlich auch der Job, damit wir das gemeinsam hinkriegen? Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dann, dass eben viel mehr auch Verhärtungen stattfinden. Das kann dann neben der Ebene auf Social aneinander vorbeireden, auch vielleicht auch an einer deutschen Komponente mit Recht haben wollen zusammenhängen, ja. Bis hin zu, wie du auch gerade eben beschrieben hast, ich bin jetzt der Taschenrechnermeister und kalkuliere hier irgendwelche Totenbetten und definiere mich darüber, bis hin zu, ich wiege jetzt Dinge gegeneinander ab, die eigentlich überhaupt, und stelle Fragezeichen in den Raum herein, die eigentlich gar nicht weiterhelfen in dem Sinne, das Konkrete hier und jetzt zu lösen. Also ich glaube, dass das so ein, ich habe es jetzt sehr lange beschrieben, sehr ausführlich, aber dass das so eine Diskrepanz auch letztlich ist, die dann in diesem Zusammenhang durch Social vielleicht verstärkt wird, dass wir ja eine ganz konkrete Herausforderung gesundheitlich haben, dass wir konkrete Herausforderungen in unserer Gesellschaft haben, da damit verbunden, weil diese Herausforderung intensiv ist, jeder als Privatmensch, als auch in einer Funktion angespannt ist, und das aber gleichzeitig die Frage genau ist, so nach dem Motto, wie schaffen wir es eigentlich, unseren Job dazu beizutragen, dass es gelöst wird und beziehungsweise Fragezeichen hilft uns Social dabei überhaupt weiter?
Puh. Genau. Was ist der Job?
Was ist der Job? Genau. Du musst nicht alle Antworten sofort präsent haben, ganz ehrlich. Und ich muss es auch nicht. Aber ich habe es jetzt mal so in den Raum gestellt, so in dieser ganzen Spannweite dann auch. Ja. Ja? Also, weil für mich, also einfach auch ergänzend dazu, der Kurt Schnibben, kennst du ja auch, ehemaliger Chefreporter vom Spiegel, hat mit mir so eine Session gemacht. Die haben ja auch ein Buch über Corona-Zeiten geschrieben. Sehr, sehr viel Daten und so weiter. Der hat es dann auch sehr konkret auf gesellschaftliche Ebene runterbrechen können, wie zum Beispiel, dass er eben gesagt hat, jeder ist ein Sender, müssen wir dann uns auch bewusst werden. Ja. Als auch, wir müssen uns eigentlich bewusst werden in diesem Zusammenhang, bevor wir was raussenden, können wir dem vertrauen, also so nach dem Motto, nochmal eine innere Schleife theoretisch drehen. Das sind Komponenten. Mir fällt halt gerade eben auch, weil wir das Thema Social und Dialog miteinander haben, fällt mir dann wirklich einfach auch auf, es gibt da eine riesen Spannweite in dem Sinne von, was gilt es gesellschaftlich für einen Job zu tun und was kann ich dazu beitragen, als Spiegelbild dazu, was da sonst auf Social passiert.
Es ist, ich glaube, diese Frage, also was ist mein Job, ist, der geht ja voraus, dass ich überhaupt anerkenne, dass ich einen Job habe. Also, dass ich, ich sag mal, Job ist jetzt der Begriff, Job hört sich so flüchtig an. Wenn ich es aber mal in der deutschen Sprache sage, ich kann einen Beitrag leisten. Mhm. Ich brauche das Bewusstsein darüber, dass ich einen Beitrag leisten kann. Dann kann ich mich fragen, welchen Beitrag kann ich leisten? Und dann kann ich mich fragen, wie kann ich den denn auch leisten? Und wenn ich das jetzt auch teilweise auf die Erfahrungen mit Menschen, die sehr aggressiv gegen die aktuellen politischen Entscheidungen sind. Meine Hypothese ist, dass einige von denen schon gar nicht mehr davon ausgehen, dass sie überhaupt einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Weil sie sehr viele Erfahrungen gemacht haben, sei es persönlich oder medial vermittelt, dass sozusagen der einfache Populismus, so die Reichen werden immer reicher, die Politiker betrügen uns alle und bla 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 bla. Also dass dort auch so eine mentale Spaltung ist. Du hast natürlich auch seitens dann von Führungskräften in diese andere Richtung auch so eine Art dieses Disconnected Leadership, also eine entkoppelte Führung. Und dann reden wir immer so schlau. Und ich komme ja vom Land und wir reden jetzt natürlich auch ganz schlau daher. Und irgendwie 70% der Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, würden sagen, hä? Hä? Ja? Können wir nicht über Fußball, Weiber, Männer, irgendwie sowas reden? Und Urlaub und Freizeit und so, aber das ist ja auch erlaubt. Ich glaube, dass einige oder sehr viele Menschen ein sehr gutes Gespür dafür haben, ob die Menschen, die ihnen gegenübertreten, es ehrlich mit ihnen meinen. Und ich habe jetzt in Wiesbaden, wo wir leben, gab es jetzt so einen Bürgerentscheid darüber, ob eine Citybahn durch die Stadt gebaut werden soll oder nicht. Und diejenigen, die auch diese Bürgerinitiative dafür gebaut hatten, das waren so Designer. Also jetzt nicht abfällig. Und wo ich dann sage, ja, und in der Kommunikation, die ich von Anfang an wahrgenommen habe, war das sozusagen ein sehr stark ich-bezogenes Projekt der Stadt und von einigen Protagonisten in der Stadt. Einer Stadt, in der der letzte Bürgermeister abgesetzt wurde, weil er sich hat aushalten lassen, und in der schon lange einfach ein sozusagen der Spitzname von Wiesbaden Filzbaden ist, wo sich wirklich die letzten halbseidenen Typen in meiner Wahrnehmung immer bereichert haben. So, und dann kommen so Design Thinker, die sagen, dass die, und das haben sie nach allen Mitteln und Möglichkeiten untersucht, und dann auch noch irgendwie das Zukunftsinstitut hat da auch eine Expertise reingebracht, und dann sagen auch die normalen Leute, ich will mit dem Auto in die Stadt fahren. Also so, dann haben die so ein Unbehagen. Und du kannst die Leute halt, weißt du, du kannst zwar da in deinem Design Thinking Workshop, kannst du da deine Double Diamonds tanzen oder sonst irgendwas machen, und deine, am Ende des Tages ist die Methode egal. Mhm. Und ich nehme es teilweise sehr häufig wahr, dass Menschen irgendwie die Methode erfüllen wollen. Ja. Und aber nicht das Problem lösen. Ja. Und das entkoppelt voneinander.
Und das ist,
und ich mach weiter. Und das, wie gesagt, dieses, du hast ja gesagt, das ist jetzt eigentlich, wir reden hier, das ist wie so ein Designprozess. Und ich meine, ich finde, und ich habe nicht das Gefühl, du hast zwar diesen methodischen Ansatz auch mit sozusagen our job to be done, aber du hast dieses methodische Repertoire, aber du sagst mir jetzt nicht, nee, wir müssen noch das machen, wir müssen noch das machen, damit die Methode erfüllt ist, sondern du lässt dich einfach drauf ein und wir werfen uns hier Brocken hin und das geht besser. Jetzt vielleicht auf einem abstrakten Niveau oder sonst irgendwas, aber ich glaube, das ist, was ich mitnehmen würde aus vielen dieser Prozesse. Es geht nicht darum, irgendwelche Pläne oder Methoden treu zu arbeiten. Es geht darum, Lösungen zu finden, und es geht darum, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, und da bietet Social viele Möglichkeiten, und aber das Eigentliche ist, dass wir Menschen die Zuversicht vermitteln müssen, A, dass sie einen Beitrag leisten können und dass ihr Beitrag auch wichtig ist, obwohl sie quasi nur einer von 8 Milliarden, wie viel wir gerade sind. Und das ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Und so Erfolge und dieses Gefühl adressiert quasi ein inhaltlich-politisches Spektrum, wo ich sagen will, die AfD vermittelt manchen Leuten einfach wieder das Gefühl, dass ihre Stimme etwas zählt. Genauso wie irgendwelche Pegida und halt auch Anti-Corona oder sonst irgendwas. Und dieses, meine Stimme zählt, ich werde gehört, ich bewirke etwas, und wenn es nur 0,1% oder Promille bei den Wahlen hier oder dort ist, das ist ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, das Menschen antreibt. Und das kann ich dann also da bin ich dann auch mit denen empathisch, die ich total gaga finde. Aber ich bin ja auch empathisch mit islamistischen Terroristen, weil ich so versuche zu verstehen, warum die Dinge machen und sagen, das ist total sinnvoll, dass ich jetzt irgendwelche Leute umbringe.
Also,
Entschuldigung, dass der Bogen jetzt so weit war.
Danke auch. Ja, das war ein langer Bogen, aber der macht Bogen, aber der macht total Sinn. Also ich sag auch mal Danke in diesem Zusammenhang für das Kompliment, was du gerade ausgesprochen hast, wo du einfach auch gerade gesagt hast, also ich halte jetzt nicht eisern an dieser Methode fest, sondern ich gehe mit dir zusammen einen Weg. Ich lasse mich auch fallen, ich zeige mich auch dabei. Also danke dafür. Und ich finde diesen Aspekt, den du eben rausgeschält hast auf diesem Weg, zu sagen, die Menschen wünschen sich dieses Gefühl, meine Stimme ist etwas wert, ich werde gehört, ich kann, habe auch eine Wirksamkeit mit meiner Stimme. Ich finde das so zentral wichtig. Ich meine, wir hatten jetzt eben auch die Wahl in den USA, ja, wo viele Menschen, und ich gehöre auch dazu, sich gewundert haben, oh, wie viele Stimmen bekommt denn ein Trump? da noch, weil in meiner Wahrnehmung ich einfach natürlich auch vieles gesehen habe, was da schon skurril war. Ja, ich weiß nicht, wie diese Statistik war. Ich glaube, von der Washington Post war es 20.000 Fake oder sowas, die er in seiner Amtszeit gehabt hat. Das ist das, was bei mir Premier hängen geblieben ist. Und bei genauerem Hinschauen ist es ja eben auch so, dass allein dieses Land gespalten ist, ja, und dass viel dieses Erfolges auch von einem Trump genau da vermutlich in dieser Richtung geht, dass Menschen auch dieses Bedürfnis haben, dass ihre Stimme gehört wird, dass das irgendwo repräsentiert wird, und dass das oftmals eben auch gar nicht so philosophisch oder methodisch sein muss, sondern es muss greifen nahe an ihrer Lebensrealität.
Absolut, ja. Und das ist das Interessante, was wir jetzt erleben, nachdem wir, sage ich mal, damit, nachdem sich viele Menschen in Europa sagen, ja, yeah, Trump ist weg oder noch ist er nicht weg, wie du auch auf Twitter wiederum Stimmen wahrnehmen kannst von Menschen, die ich auch schätze, die sagen, ja, ich habe eigentlich auch immer wieder auf Wahlkampf für die Republikaner gemacht. Und wenn du jetzt dann wieder die Ergebnisse jetzt bei der Wahl zum Repräsentantenhaus siehst, dass dort PolitikerInnen der Republikanischen Partei sich viel stärker um die Leute vor Ort kümmern. Und das muss man ja erstmal sacken lassen, weil wir ja quasi uns auch in dieses Lagerdenken haben zwängen lassen. Und ich das auch bei Freunden in den USA erlebt habe, den ich aber trotzdem vertraue. Die aber auch noch an, also die bis hin zur Tatsache, dass es manche gibt, die sagen, ja, ich will jetzt die Republikaner nicht, weil ich Trump so doll finde, sondern weil die Alternative mich einfach nicht überzeugt.
Und vielleicht auch mach ruhig
weiter. Nee, das ist, also das anzuerkennen, dass dann nicht, ich meine, es wäre ja auch, es ist natürlich leicht zu sagen, die spinnen die Römer, also die spinnen die Amis, aber das, jetzt war ich halt schon so oft und so lange dort drüben und auch in anderen Ländern auf der Welt, dass ich sage, die spinnen auch nicht mehr als wir. Und 70 Millionen Menschen, die der Republikanischen Partei ihre Stimme geben, sind ja keine 70 Millionen Volltrottel.
Mhm. Ja. Ich hatte heute Vormittag mit einem Freund ein Telefonat dazu und der hat einen sehr passenden Gedanken mir auch zugerufen und den wiederhole ich jetzt einfach mal und stelle ihn in den Raum. Und zwar hat er dann gemeint, Johannes, ich verstehe völlig, wie du zusammenzuckst, was der Trump dort schreibt, wie es in dir auch auslöst, um Gottes Willen, was tut der da? Und das ist sozusagen aus deinem Hintergrund, wie du gebildet bist und wie du Dinge in Frage stellst, nachvollziehbar. Und die andere Ebene ist, dass das, was er dort ausdrückt, sozusagen, angedockt ist auch ganz oft an Lebensrealitäten gewisser Menschen dort. Ja, und dass manche Menschen in den USA das eben auch so empfinden, was er dort sagt. Also während deine Wahrnehmung, Johannes, sozusagen ist, wie skurril ist denn das und wie abgedreht ist denn das, gibt es auf der anderen Seite tatsächlich Menschen, für die fühlt sich ihr Leben so an, beziehungsweise das, was er dort ausdrückt, ja, das entspricht irgendwo auch einer Wahrnehmung dieser Menschen. Und umso mehr ist es ja eigentlich dran, sich auch damit auseinanderzusetzen.
Ich verstehe auch Rap-Texte von Eminem und Snoop Doggy Dogg nicht. Oder von noch härteren. Okay, wenn man sich Donald Trump als Battle-Rapper vorstellt, geht's? Nein, nicht wirklich. Aber weil dazu ist er halt in einer zu mächtigen Position. Ja, und du kannst jetzt nicht einfach sagen, das ist einfach ein Spoken-Word-Artist der aggressiveren Art, der sich zufällig in das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten verlaufen hat. Das wäre
schönes Bild. Naja, dafür ist diese Funktion zu wichtig, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde mal vorschlagen, wir runden es jetzt ab. Also es war sehr, sehr viel drin, in dem, was wir da rausgestellt haben, und vielleicht einfach nochmal so als Kurzzusammenfassung, was wir rausgestellt haben im Sinne von, was gilt es zu tun als Nutzer, um gut durch die Zeiten zu gehen, gerade auf Social. Die Einladung, dass wir es nochmal kurz sammeln. Du hattest, ich fange mal an, du hattest hervorgehoben, sich auch bewusst werden, in welcher Rolle kommuniziere ich vielleicht auch gerade, als auch vielleicht nochmal die Erfahrung, die ich selber miteinander gemacht habe. Es kann durchaus auch mal sein, dass man sich verrennt in der Kommunikation und dann eine Pause irgendwie macht. So, das so als Erfahrungswert. Fällt dir jetzt nochmal was ein, gerade was wir so in der, wir haben jetzt 50 Minuten gemacht, was sich so herausgestellt hat als Empfehlung, was man Menschen mitgeben kann?
Ich glaube, ich persönlich, und das ist es gut zu lernen, Ambivalenz auszuhalten und auch einfach mal Dinge stehen zu lassen, nicht sofort quasi die Entscheidung, das ist keine 1-0-Entscheidung von anderen zu erwarten. Und es ist wichtig, dass Menschen wissen und spüren, dass sie einen Beitrag leisten können. Dass es aber auch total okay ist, diejenigen, die wirklich gefährlich agieren, mal in ihre Schranken zu weisen. Und wirklich die Grundfrage ist, welchen Beitrag kann ich leisten? Also kann ich einen Beitrag leisten? Ich glaube, jeder kann einen Beitrag leisten, weil das, wir kriegen das Ding hier nur zusammen gefahren, auch in Zukunft. Dann sich zu überlegen, welchen Beitrag kann ich leisten, wie kann ich anderen helfen, ihren Beitrag zu leisten. Und das natürlich in einem nach wie vor sehr wettbewerbsorientierten Umfeld. Das wird in Zukunft nicht weniger werden.
Ich finde diese Erkenntnis des Beitragsleistens, es ist eine gesellschaftliche Erkenntnis, aber sie ist halt eben eingebettet auch in eine zunehmend intensive oder wichtiger werdende Kommunikation auf Social. Ich finde das, diesen Aspekt sehr, sehr zentral wichtig, den wir gemeinsam rausgestellt haben, aber er kam ja eben auch gerade bei dir so raus, weil das so eine wichtige Komponente ist und ein Schlüssel, glaube ich, auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Die Menschen brauchen dieses Gefühl, ich kann etwas dazu beitragen, und nur wenn sie dieses Gefühl haben, dann kommen sie auch in einen Job to be done rein.
Genau, also wir müssen davon ausgehen, also in einem positiven Menschenbild, dass Menschen ihren Beitrag leisten wollen, dass sie also einen Job erledigen wollen. Also vom Klick auf deiner Bedieneroberfläche bis hin zu größeren Themen. Und ich glaube, dass das ist jetzt natürlich noch ein anderes Fass, das machen wir nicht komplett auf, aber wenn du sagst, Diversität heißt ja, dass immer mehr Menschen, die bislang quasi in dieser normativen Identitätspolitik quasi erstmal um ihre Anerkennung kämpfen mussten, dass sie überhaupt mitspielen. Ja, und die verlangen oder die wollen zu Recht auch ihren Beitrag leisten. Und das ist wertvoll für eine Gesellschaft, dass möglichst vielfältige Erfahrungen, Menschen mit möglichst vielfältigen Erfahrungen ihren Beitrag leisten können. Diese Voraussetzung zu schaffen, dass quasi wir die Möglichkeiten, die uns allen gegeben sind, dass wir die verbreitern und dass wir eben, wenn Menschen mit anderen Biografien, mit anderen Identitäten nun auch in unserer Gesellschaft wichtige Funktionen bekleiden, die man vielleicht auch selbst gerne begleitet hätte, dass das nicht als, das ist vielleicht für den einen oder anderen eine Verlustangst oder sowas, aber das ist wertvoll. Das ist elementar. Und lass uns darum streiten, wie wir alle einen Beitrag leisten können und dann darüber nachdenken, ob wir darüber so ein klassisches Hierarchiesystem irgendwie überdenken müssen. Aber stell doch bitte nicht in Frage, dass Menschen mit unterschiedlichen Identitäten und Herkünften nicht genauso einen wertvollen Beitrag leisten wie du selbst.
Sehr schön. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weil das auch, weil diese Frage ja wirklich auch heißt, die wir hatten, auf Social sein oder sozial sein und letztlich als Schlusswort einfach auch eine Ermutigung ist, es ist möglich und es lohnt sich auch, die Wege dafür zu gehen und dafür einzustehen und einfach auch nochmal als abrundendes Bild für dich, lieber Zuhörer, es ist 3 Jahre her, da sind 2 ICEs zusammengeprallt auf verschiedenen Social-Kanälen zwischen Sascha und mir. Und es ist nicht nur so, dass wir uns die vergangenen Wochen schon neu begegnen konnten. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt endlich mal die Blockade aufgehoben habe auf den Social-Kanälen, sondern du, lieber Zuhörer, durftest jetzt quasi live dabei sein, wie wir sogar dahin gegangen sind. Und ich hoffe, du kannst, lieber Zuhörer, auch einiges mitnehmen dadurch, dass wir gezeigt haben, man kann auch, ich sag mal, sozial und social sein und es lohnt sich, dafür zu gehen. Oder? Wie siehst du, Sascha? Schlusswort?
Ja, es ist, weißt du, wenn du schon ein Trümmerfeld hinterlässt, dann räumst halt auch wieder auf.
Ja, genau.
Und auf einmal fällt dir auf, ja, wäre jetzt nicht nötig gewesen. Und vielleicht, wenn du dir das hörst, denkst so, vielleicht lieber dann doch mal vorher bremsen, weil bei dem einen oder anderen Zusammenstoß von Egos kann der Schaden dann doch halt irreparabel sein und ihr habt nicht immer die Menschen um euch herum, die euch dann auch zusammenführen. Aber wenn ihr sie habt, nutzt diese Chance und seid zuversichtlich, dass es geht.